Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Geschwister, es ist tatsächlich so, ich war schon öfters in dieser Gemeinde, manchmal saß ich da oben und an anderen Stellen, aber ich habe hier noch nie gepredigt und deswegen freue ich mich heute, dass Ulf mich einmal eingeladen hat. Es ist ja nicht einfach, so bezirksübergreifend auch zu sein, denn zu Hause ist man auch sehr selten und das sieht komisch aus, wenn ich dann anderswo bin, dann werde ich auch gefragt, warum fährst du nach Lüneburg und bist nicht bei uns in Delmhorst oder in Hude oder in Findorf oder wo du immer auch sein musst. Trotzdem freue ich mich, heute hier bei euch zu sein und ich darf das von vornherein sagen, ich fühle mich wohl hier. Das hat mit vielen zu tun, einige, die mich herzlich begrüßt haben, ich habe ein Programm bekommen, ich weiß, was passiert im Gottesdienst, aber auch die Atmosphäre, die tut mir gut und es ist schön, hier mit euch zu sein. Ich würde auch gerne gleich mit einer Geschichte anfangen, die uns so in die Thematik hineinbringt, und zwar in die Thematik unserer heutigen Predigt. Da habe ich eins meiner Lieblingsthemen aufgegriffen. Und zwar die Geschichte, die handelt in der Straßenbahn. Gibt es in Lüneburg Straßenbahnen? Gibt's nicht. Darf ich die Geschichte trotzdem erzählen? Eine Straßenbahn ist uns hinlänglich bekannt. Ja, die wird auf Schienen gefahren, ist elektrisch angetrieben. Und es war so, dass an einer Haltestation ein Mann reinkam, anscheinend der Vater mit drei Kindern. Und er stellte sich so am Ende des Waggons hin und die Kinder liefen hin und her. Und zwar sehr, sehr aufgeregt, sehr aufbrausend. Und das hörte auch nicht auf, als die Straßenbahn schneller fuhr. Die sind weiterhin hin und her herumgelaufen, fingen an zu toben, bewegten sich. Dabei stießen sie auch noch eine Tasche eines Passanten, eines Mitfahrers um. Wenn ihr in dieser Straßenbahn sein würdet, was würdet ihr über diesen Vater denken? Warum passt er nicht besser auf? Würde sich einer aufregen über den Vater? Der ist überfordert, ist einfach viel zu viel. Und der guckt auch so teilnahmslos raus. Der achtet gar nicht, was mit den Kindern los ist. Wer von euch hätte sich geärgert an dieser Stelle? Wenn es eure Tasche gewesen wäre, vielleicht noch mehr. Wäre einer aufgestanden und wäre er zum Vater hingegangen und hätte gesagt, sind das ihre Kinder? Hätte einer den Mut? Wer würde den Mut haben? Einer hat es gemacht. Die anderen haben sich aufgeregt und er ist zum Vater hingegangen. Die waren weiterhin wütend auf die Kinder, waren auch so 6 und 7 und 4 Jahre alt. Man kann auch Kinder nicht einfach so rumlaufen lassen in diesem Alter und noch in der Straßenbahn. Einer ist hingegangen und fragte den Vater, der immer noch rausschaute und nicht mal zu den Kindern, fragte, sind das Ihre Kinder? Er drehte sich um, ganz leise, ja, das sind meine Kinder. Und dann kam so diese vorwurfsvolle Frage, wieso können Sie es zulassen, dass Ihre Kinder hier so rumlaufen? Und jetzt kippt die Geschichte. Und sie ertappt mich, weil das viel auch mit meinem Leben zu tun hat. Da sagt der Vater, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus. Mama ist nicht nur krank, sondern sie ist heute gestorben. Ich muss morgen arbeiten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin am Ende. Und die Kinder, die verstehen nicht, was da gerade passiert ist. Und sie sind so aufgeregt, das ist ihre Art, das auszudrücken. Wer ist jetzt noch wütend über die Kinder? Ihr kennt solche Situationen, ja? Ihr kennt Situationen, wo man sich so richtig hineinverrennt, wo man sich was konstruiert, wo man eine Vorstellung hat. Und wenn man nachhakt, stellt es sich ganz anders dar. Und dann fühlt man sich ertappt, weil man sich etwas konstruiert hat, weil man sich etwas ausgedacht hat, weil man geurteilt hat, weil man schon längst eine Meinung darüber hat. Und dann wird so etwas Dramatisches völlig anders wahrgenommen. Über das Sehen, über die Art, wie wir Dinge entdecken, wie wir auch Dinge wahrnehmen, da möchte ich mit euch einsteigen, und zwar aus dem Johannesevangelium, aus dem 9. Kapitel. Dort wollen wir das Kapitel weitestgehend miteinander lesen. Johannesevangelium, Kapitel 9, da geht es auch um Sehen. Johannes als Evangelist oder als Evangelienschreiber, der gefällt mir sehr, weil er es schafft, Jesus immer wieder neu in jedem Kapitel zu entfalten. Das ist ein sehr reifer Blick, den er für Jesus hat. Einmal ist es das Wort Gottes, dann ist es der Weinstock, dann ist es das Brot des Lebens, dann ist es der Weg zum Vater und so weiter. Und im Johannesevangelium Kapitel 9, da spricht er auch über Jesus als derjenige, der die Augen öffnen kann. Ich weiß, dass wir dieses Gleichnis oder dieses Ereignis schon mal gelesen haben. Trotzdem lade ich uns ein, da hineinzugehen und es uns so anzuschauen, als würden wir einen Film sehen, als würde es vor unseren Augen geschehen. Ab Vers 1. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geworden ist? Dann lesen wir ein bisschen weiter. Vers 6. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin zum Teich Siloa und wasche dich dort. Und das lesen wir dann, das tut er auch. Er kommt wieder zurück, ist gesund und ab Vers 8 begegnen ihn Leute weiterhin. In Vers 8 sind es die Nachbarn. Und die Nachbarn, heißt es hier, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sprachen: Ist das nicht der Mann, der da saß und bettelte? Vers 9, einige sprachen, er ist, andere nein, aber er ist ihm ähnlich. Er selbst aber sprach: Ich bin's. Da fragten sie ihn: Wie sind deine Augen dir aufgetan worden? Er beantwortete: Der Mensch, der Jesus heißt, hat das und das gemacht und dadurch wurde ich sehend. Dann heißt es weiter, wo sie nicht mehr zurechtkommen, in Vers 13, sie führen ihn zu den Pharisäern und auch sie begegnen ihm. Da heißt es in Vers 14, es war aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Brei machte und seine Augen öffnete. Da fragten ihn auch die Pharisäer, wie er sehend geworden wäre. Er aber sprach zu ihnen: Ein Brei hat er mir auf die Augen aufgelegt, ich wusch mich und nun wurde ich sehend. Und indem wir das hier weiterlesen, entdecken wir, wie es dann so einen Streit gibt unter den Pharisäern. Die einen sagen, das muss von Gott sein, sowas ist unmöglich. Und die anderen sagen, nein, es ist Sabbat. Und dann haken sie nochmal nach, wie ist das gelaufen? Dann werden in Vers 22 seine Eltern eingeladen. Da sehen wir ab Vers 20, die werden zur Rede gestellt. Seine Eltern aber antworten ihnen, nachdem sie gefragt wurden, wieso er sehend ist, antworten sie daraus: Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Aber wieso er nun sehend ist, Vers 21, wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen aufgetan hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn doch, er ist alt genug. Seine Eltern, heißt es in Vers 22, sie fürchteten sich, weil wenn sich jemand zu Christus bekennt, der wird ausgeschlossen. Dann steigert sich das Ganze nochmal. Sie fragen ihn nochmal, er antwortet hin und her. Vers 27 wird es fast ironisch. Er antwortete ihnen und sprach: Ich hab's euch gesagt und ihr habt es nicht gehört. Wollt ihr es nochmals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Und dann werden die Pharisäer wütend, werfen ihn raus und dann begegnet ihm Jesus wieder und sie treffen sich von Angesicht zu Angesicht. Dazu noch später. In dieser Situation geht es um das Sehen. Und es sind unterschiedliche, die beteiligt sind in dieser Geschichte. Und jeder hat einen Blick für die ganze Situation. Der erste, der nicht das Mittelpunkt, aber um dem es geht, ist der Blindgeborene selber. Dieser Blindgeborene, der hätte heute Morgen den ersten Teil im Gottesdienst nicht so wahrnehmen können, hätte die Blumen nicht sehen können. Und nicht nur, dass er sie nicht sehen hätte können, er könnte sich nicht mal vorstellen, wie diese Blumen aussehen, vielleicht nur vom Gefühl her. Er hat in seinem Leben noch nie seine Mutter gesehen, noch nie seinen Vater. Nicht seine Geschwister. Er hat Wasser gespürt, er hat Sonne gespürt, aber einen Sonnenuntergang hat er noch nicht gesehen. Wasserspiegelung hat er noch nicht gesehen. Er hat sich selbst noch nie gesehen. Auch wenn es damals nicht diese tollen Spiegeln gegeben hat. Aber er hat sich selber noch nicht gesehen. Für diesen Blinden ist die Zukunft dunkel und schwarz. Er sieht nichts, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat keine Perspektive. Jetzt leben seine Eltern noch, wie wir das mitbekommen haben. Aber was wird, wenn die sterben werden? Ich werde weiterhin hier betteln und weiter hier da sein. Das ist so der erste Blick, den wir hier in diesem Ereignis sehen. Dann haben wir einen zweiten Blick noch. Und der macht mich ein Stück betroffen. Die Jünger sehen ihn auch. Was ist ihre Frage, die sie Jesus stellen? Wer war schuldig? Mit welchem Blick beurteilen sie und sehen sie die ganze Situation? Sie haben einen Blick der Schuld. Sie haben einen Blick, was richtig und was falsch ist. Sie haben einen Blick, wo Kausalitäten zusammengebracht werden. Da ist ein Ereignis gewesen und das ist die Folge davon. Und so kann man auch durch die Weltgeschichte gehen, wie die Jünger das gemacht haben, und immer mit den Augen der Schuld schauen. Denn wenn der oder die schuldig ist, dann muss ich keine Verantwortung für sie übernehmen. Es ist bequem, mit den Augen der Schuld zu sehen. Und wir müssen uns vorstellen, was das für eine infame Frage ist. Er ist ja blind geboren. Womit hätte er sich selber Schuld denn aufgelastet? Der hat viel gestrampelt im Mutterleib. So als Kind, als Baby. Was ist das überhaupt für ein Blick, den man haben kann? Aber die Jünger, völlig normal, wer ist daran schuld, dass dieser blind geboren ist? Und so kann man auch Dinge betrachten. Dann sehen wir einen anderen Blick, also nicht nur der Blinde, der schwarz sieht, nicht nur die Jünger, die mit den Augen der Schuld das Ganze betrachten, dann sehen wir auch den Blick der Nachbarn, und auch sie gucken ihn, aber sie schauen mit Augen des Unglaubens, sie trauen ihren Augen nicht. Der hat hier schon Jahre neben uns gesessen und gebettelt. Ist er das oder ist er das nicht? Da passiert etwas Unglaubliches in ihrer Mitte. Und wenn wir von diesem Augenleiden sprechen, vom blindgeborenen Sein, dann geht es nicht nur darum, dass die Augen vielleicht in Ordnung gebracht werden. Auch die Verbindung zum Hirn muss aufgebaut werden. Ein Freund von mir, Arzt, seine Tochter wurde geboren und sie konnte diese Verbindung zwischen Auge und Hirn, die war nicht entwickelt. Zum Glück hat das einer seiner Kollegen mitbekommen und sie haben das operiert. Denn wenn 3 Wochen vergangen ist und sich das Auge nicht daran gewöhnt hat, mit dem Gehirn zusammenzuarbeiten, zumindest ist das deine Aussage, auch als Arzt, dann gelingt Sehen nicht mehr, auch wenn die Augen in Ordnung sind. Also wenn Jesus diesen Mann heilt, dann ist es etwas Umfassendes. Und die Nachbarn sitzen, leben neben diesem Wunder und sie nehmen das gar nicht wahr. Mit welchem Blick kann man Leben entdecken? Mit dem Blick der Schuld für die Jünger, aber auch mit dem Blick des Unglaubens, des Nicht-Wahrnehmens-Wollen. Sowas gab es noch nicht. So kann man auch Leben wahrnehmen. Wer guckt denn noch zu der ganzen Situation? Die Pharisäer. Das sind die Profis. Da wird er hingebracht. Wie hat er das gemacht? Er hat einen Brei gemacht. Ist das erlaubt am Sabbat? Ist das erlaubt? Ist es egal, ob er jetzt heil geworden ist? Ist es egal, ob das vielleicht etwas ist, was wir noch nie erlebt haben? Aber ist es denn erlaubt, dass er das so erlebt hat? Darf man das? Und so kann man auch leben. So kann man sogar in der Nähe Jesu leben, der handelt. Da ist eine Tradition, die verbietet das, dass am Sabbat das getan wird. Unsere Regeln, die sind eindeutig. Wir können das nachschlagen. 660 haben wir mindestens davon und noch einige dazu. Und ich kann genau nachweisen, am Sabbat darf man das nicht tun. Und so haben wir viele andere Dinge noch nebenbei aufgesammelt und verlieren den Sinn oft an dieser Stelle. Nein, das kann nicht von Gott sein, das kann nicht von Gott sein, denn es entspricht nicht unserer Regeln. Es ist eine harte Aussage, oder? Als Adventgemeinde sind wir da völlig unbetroffen. Nee, wir reden genau über solche Themen oft miteinander. Da handelt Gott, schenkt uns etwas und wir entstellen das Ganze. Und plötzlich wird so ein Ereignis mit der Tradition, mit der eigenen Vorstellung, mit den eigenen Regeln, mit der eigenen Kultur. Ich komme aus Rumänien und wir haben am Sabbat nicht gekocht. Bestimmt ein Thema auch unter den russischen Geschwistern. Das haben wir nie so gemacht, das darf man nicht so machen. Und wir haben das belegen können. Und dann wird hin und her gestritten. Plötzlich haben wir Regeln, die ein Geschenk entstellen, was Gott uns gibt, wo er gesagt hat, der Sabbat ist um des Menschen Willens gemacht worden. Wenn dein Ochse im Graben fällt, dann lässt es auch nicht krepieren. Und wie viel mehr kümmern wir uns um die, die wirklich in der Not sind? Nein, das dürfen wir nicht, denn wenn wir einen Brei machen, verbietet uns das Gesetz. Er hat nicht gekocht, Jesus. Wie sehen wir die Dinge, die wir sehen? Mit den Augen der Schuld? Mit den Augen des Unglaubens? Mit den Augen der Tradition, der Lehre? Es gibt noch andere, die gucken auch. Das sind die Eltern. Die werden hinzugezogen. Ist das euer Sohn? Ja, das ist unser Sohn. Ist er blind geboren gewesen? Ja, das war er. Schon immer? Ja, blind geboren. Müssen wir das wiederholen? Und wie ist er denn jetzt gesund geworden, bitteschön? Als würden die Eltern plötzlich die Verantwortung dafür haben, auf ihren erwachsenen Sohn zu achten, wie er gesund geworden ist. Mit welchen Augen blicken Sie auf den Sohn? Freuen die sich, dass er sehen kann? Freuen die sich? Ich würde mich freuen. Als Eltern macht man sich doch Sorgen, was passiert mit unserem Kind in 10 Jahren? Wenn wir nicht mehr da sind, oder in 20 Jahren, oder in 30 Jahren. Ich würde mich freuen in dem Moment. Endlich, wie oft hat die Mutter vielleicht gebetet, dass der Herr ein Wunder tut in ihrem Leben. Und jetzt geht es in Erfüllung. Und was prägt die beiden? Angst. Man kann auch mit Augen der Angst schauen, wo man nicht mutig ist. Und glaub mir, ich sage das nicht von oben herab. Es ist zwar hier ein Stück höher, damit wir uns alle sehen können, aber ich kenne diese Blicke. Ich weiß, wie oft ich hätte was sagen sollen und ich habe es nicht getan, weil ich Angst gehabt habe. Und sie hatten noch mehr Angst, denn wenn wir uns zu Christus bekennen, heißt es dort, dann wären wir ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und sie leben nicht in einer Kultur wie unsere, sondern in einer Schamkultur, wo jeder auf den anderen achtet, so wie auf dem Dorf. Da braucht nur einer laut zu schnarchen und am Ende des Dorfes weiß jeder Bescheid, dass er geschnarcht hat. Da ist man sehr darauf bedacht, was der andere über mich sagt und redet. Aber ihr eigenes Kind wird gesund in ihrer Mitte. Und sie haben Angst. Sie haben Angst, sich zu freuen und zuzugeben, das war Jesus, der das getan hat. Solche Blicke kann man entwickeln, wenn es um das Heil geht. Und dann bin ich froh, dass jemand anders zuschaut, dass er das Ganze sieht. Und das ist auch das, was ich heute mit so für mich nach Hause mitnehmen möchte. Da ist Christus. Und Jesus hat einen ganz anderen Blick für ihn. Dort, wo der Blinde schwarz sieht, was sieht Jesus? Dort sieht er Zukunft, Perspektive, dort sieht er strahlende Farben und so weiter und so weiter. Dort, wo die Jünger Schuld und Probleme sehen, was sieht Jesus? Das Heilshandeln Gottes, so heißt es am Anfang, das ist zur Herrlichkeit Gottes gemacht worden. Dort, wo seine Eltern Angst haben, was sieht Jesus? Er sieht furchtlos rein und kämpft für die Freiheit des Menschen und für sein Heil. Dort, wo die Jünger Schuld und Probleme sehen, da hat Jesus den anderen Blick. Dort, wo die Pharisäer ihre Tradition und ihre Dogmatik sehen, da sieht Jesus das befreiende Evangelium. Das, was uns wirklich frei macht. Dort, wo wir wirklich heil werden. Aber das Wichtigste, und das ist das, was ich am liebsten mitnehme, Jesus sieht nicht mit den Augen, sondern er sieht mit seinem Herzen. Wenn ich eins für mich hier entdecken möchte in diesem Kapitel, dann ist es der Blick, den Jesus da in diesem Moment hat. Er weiß, was die Pharisäer denken. Er weiß, was seine Jünger denken. Er weiß wahrscheinlich auch, was sich gleich noch für ein Gespräch dort anbahnt. Er kennt die Nachbarn und weiß, wie die damit umgehen werden. Aber Jesus, der überblickt das nicht nur, sondern er blendet das aus. Warum? Weil er mit seinem Herzen den anderen begegnen möchte. Weil er ihn liebt. Weil er bereit ist, alles zu tun, damit es dem anderen gut geht. Weil er bei dem anderen ist. Wenn Gemeinde in der Nachfolge Christi ist, dann sagt Jesus, dann nehmt diesen Blick in eurem Herzen auf für den anderen. Und dann werden manche Spannungen, manche Differenzen, manche Regeln, die wir von überall mitnehmen, ich vermute, nicht nur in Russland ist das mit den Kochen so, nicht nur in Rumänien, vielleicht auch in Afrika oder sonst wo wir herkommen, dann ist das nicht zentral und nicht an der ersten Stelle. Sondern ich werde dem anderen begegnen. Warum? Weil ich ihn liebe. Und wie werde ich das machen? Mit den Augen Jesu. Mutig, liebevoll, hingebungsvoll, auch meine eigene Situation riskierend und so weiter und so weiter und so weiter. Und das Ergebnis ist, und das können wir miteinander lesen in Kapitel 9, ab Vers 35. Das Ergebnis ist ab Vers 35, das ist die zweite Begegnung des Blindgeborenen mit Jesu. Da heißt es, es kam aber vor Jesus, dass sie ihn ausgestoßen hatten, wie auf dem Dorf, spricht sich schnell rum. Und als er ihn fand, fragte er, glaubst du, vertraust du dem Menschensohn? Und der Blindgeborene sagt, Herr, wer ist, dass ich an ihn glaube? Wer ist das denn? Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Und dann passiert etwas ganz Wertvolles. Er erkennt ihn, er sagt, ich glaube und vertraue dir und er betet ihn an. Und die Pharisäer, die daneben stehen, Jesus richtet noch was aus, ich bin gekommen in diese Welt, um Gericht in diese Welt zu sprechen, damit die sehen, nicht sehen, sehen werden und die sehen, wieder als blind bezeichnet werden oder blind werden. Da sind die Pharisäer daneben und die sagen, sprichst du etwa von uns? Und jetzt kommt dieser riesige Kontrast. Jemand, der Christi heil erlebt hat und in der Anbetung ist und die anderen, die es besser wissen, die wissen, warum sie es wissen, die das Wort im Hintergrund haben, die darauf bauen können, da sagt Jesus zu ihnen, wärt ihr blind, würdet ihr euch zugestehen, dass ihr begrenzt seid, so hättet ihr keine Sünde. Weil ihr aber sagt, wir sind sehend, bleibt eure Sünde bestehen. Und das ist das, wo Christus die Gemeinde hinführen möchte. Er möchte uns einen anderen Blick füreinander geben, und er möchte uns in die Anbetung reinbringen und nicht in die Selbstherrlichkeit und in die eigene Größe, sondern in seiner Größe, in seinem Heil, in seinen Gedanken. Und das ist das, was ich uns hier für Lüneburg wünsche. Ist das etwas, was wir mitnehmen können nach Hause? Auch hier für uns untereinander? Denkt nur einen Moment nach über jemanden, über den ihr euch hier geärgert habt in den letzten Wochen. Wir sagen so einfach, ja, das machen wir. Und jetzt versucht mal, ihn mit Jesu oder sie mit Jesu Augen zu sehen. Schwer, ne? Aber er kann uns das schenken. Und dafür wollen wir gleich beten. Und dafür wollen wir auch gleich Gott loben. Und an der Stelle bleibt mir nur so der Wunsch übrig, dass das hier nicht nur so Bibeltext ist, den wir uns mal angelesen haben, sondern dass das tief in unserem Herzen hineinkommt und wir merken, wie Jesus das sich für uns wünscht, wie er selber so in unserem Leben gewesen ist und wie er durch unser Leben auch bei dem anderen so sein möchte. Amen.